Erstes Bild, Gethsemane. Obwohl der Mond schien in jener Nacht oder ob der ganze Garten in tiefe Schatten gehüllt war. Der Garten, ein kühler Ruheplatz mit knorrigen Ölbäumen, mit schwarzer Erde von Steinen und Moospolstern unterbrochen, ein friedlicher Ort, so ruhig und träumend still, aber nicht heute. Der Garten, der letzte Augenblick der Freiheit, das Vorzimmer zur Finsternis, der Ort der letzten Versuchung, das Kampffeld des Ringens im Gebet, der Ort der Ängste und des Zagens, der greifbaren Schatten, mit Bäumen, die ihre knorrigen Äste auszustrecken schienen, anklagend, wehklagend, verklagend. Der Ort der Tränen, an dem der Schweiß des einsamen Beters wie Blutstropfen zur Erde rinnt, der Garten Gethsemane. Der einsame Beter kniet abseits des Weges am Boden, mit zuckenden Schultern, die Hände tief ins Erdreich gekrallt. Schon etwas weiter weg sind nur einzelne leise Wortfetzen von ihm zu hören, abgerissen wie der leichte Nebel, der sich in Bodennähe über Moos und Sträucher gelegt hat. Etwas weiter weg liegen die schlafenden Gestalten der drei Jünger. Keiner wacht mit dem Einsamen. Jesus ist allein, ganz allein. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Sie können es nicht. Das einzige Du, das ihm bleibt, ist sein Vater im Himmel. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, anders als der Weg in die Nacht der Schmerzen, in die Hölle der Gottverlassenheit, die er in völliger Klarheit vor sich sieht. Jesus kennt den Preis, den fürchterlichen Preis für die Sünde der Welt, und er ist bereit, ihn zu bezahlen. Für die wenigen, die ihn lieben, die vielen, die ihn hassen, für alle, die ihn nicht selbst bezahlen können. Aber er ist Mensch, aber er ist doch ganz Mensch. Die Angst lässt ihm Brust und Hals eng werden. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber einen anderen Weg gab es nicht, nur den einen. Und wie er ihn freiwillig beschritten hatte, in einer Krippe im Stall zu Bethlehem, so beschreitet er nur noch freiwillig dessen letzte Etappe. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus erhebt sich, der Entschluss ist gefasst. Jesu Liebe hat die Angst überwunden. Und im Herzen des Schattens ein erstes Licht entzündet. Der Tod weiß es nicht, aber in diesem Augenblick ist ihm sein Urteil gesprochen. Jesus geht herüber zu Petrus und den anderen, weckt die schlaftrunkenen Jünger. Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Jesus geht seinem Verräter entgegen und jenen, die ihn gefangen nehmen wollen. Als einziger von allen Menschen, die sich nun hier in diesem Garten versammelt haben, weiß er, wohin er geht. Er wird nicht davongeschleppt, er geht zum Kreuz, weil er es will. Ein schwacher Mensch, der eben noch von Angst und Sorge geschüttelt war, und doch zugleich der allmächtige Gott. Gottes Liebe, Jesu Liebe, hat im Garten Gethsemane unsere Not und Angst getragen. Er hat sie selbst durchlitten. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden, in Not und Ängsten. Wer keine Angst kennt, sagt man, der hat auch keine Fantasie. Und wenn sie auch nicht das Einzige ist, so ist die Angst doch für uns Menschen ein ständiger Begleiter. der an der Wiege auf uns wartet und noch unsere letzten Stunden überschatten will. Das kleine Kind hat Angst vor der Dunkelheit. Weinend liegt es in seinem Bettchen und kann nicht schlafen, bis die Mutter das Zimmer betritt. Sie nimmt es in den Arm und vertreibt die Ängste mit ihrer Liebe. Und als sie geht, lässt sie im Kinderzimmer das Licht brennen. Das Schulkind fürchtet die nächsten Klassenarbeiten, besonders in jenem Fach, in dem es trotz allem Bemühen keine genügende Leistung erbringen kann. Es kann in der Nacht vor der Arbeit keine Ruhe finden und sitzt am nächsten Morgen im Klassenzimmer lange vor einem leeren Blatt. Es fürchtet die Reaktion der Eltern. Es wäre alles nicht ganz so schlimm, wenn die Eltern es nur verstehen könnten. Der junge Mensch fürchtet die nächste Absage. Nach mehr als 100 Bewerbungen erkennt er den ablehnenden Bescheid eines Arbeitgebers schon, bevor er den Briefumschlag geöffnet hat. Früher stürzte er bei jedem Läuten zum Telefon, in der Hoffnung auf eine Zusage, ein Vorstellungsgespräch. Heute nimmt er den Hörer in stiller Verzweiflung ab. Es ist ja doch nur wieder eine Absage. Der alte Mensch fürchtet den Anruf des Arztes, die nächste Diagnose. Der Körper will nicht mehr so wie früher. Werde ich zu Hause bleiben können, in meiner Wohnung? Muss ich ins Heim? Und dann, wird mich heute jemand anrufen, jemand besuchen? Ein alter Mensch sitzt seit Jahren jeden Tag an seinem Fenster und fürchtet die Einsamkeit, die nach dem Tod der letzten Freunde sein einziger Begleiter wurde. Nicht bei jedem alten Menschen, aber nur allzu oft. Der sterbende Mensch fürchtet jene letzte Zeit seiner Krankheit. Wird er sehr leiden müssen oder wird ihm ein friedliches Sterben geschenkt? Oft ist da die Sorge um die Lieben und für viele die bange Frage, ob es nach dem Tod noch weitergeht. Wohin gehen wir? Wir glauben an einen Gott, der unsere Angst kennt. Gott ist nicht fern. Jesus hat unsere Angst durchlebt, durchlitten. Er ist uns durch jedes dunkle Tor schon vorausgegangen und zuletzt auch durch das Tor und das Tal des Todes. Meine Angst kann mich nicht von Jesus trennen. Ich lebe als Christ nicht ohne Angst. Aber ich bin mit meiner Angst und in meiner Angst von Gottes Liebe umschlossen. Er lässt mich nicht fallen. Und wie die Mutter ins Zimmer kommt, um ihr weinendes Kind zu trösten, so tritt auch Gott ins Zimmer unseres Lebens, nimmt uns in den Arm und wischt unsere Tränen ab. Würde eine Mutter ihr Kind verstoßen, nur weil es sich fürchtet? Niemals. Und so kann uns auch unsere Not und Angst niemals von der Liebe des Vaters trennen. Ich spüre es vielleicht nicht, aber er ist da. Er ist immer da. Ich bin in meiner Angst nicht allein. Da ist einer, der mir die Hand auf die Schulter legt, einer, der in der Dunkelheit neben mir geht, einer, in dessen Hand ich falle, wenn ich doch zusammenbreche. Ich bin in meiner Angst nicht allein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Zweites Bild. Via Dolorosa und Golgatha. Die Steine der Via Dolorosa, des Kreuzweges Jesu, sind schlüpfrig von Blut. Der Zug mit den Verurteilten bewegt sich langsam durch die engen Gassen Jerusalems. Wo genug Platz ist, ist die Straße mit Gaffern gesäumt. Hasserfüllte Blicke, Sensationsgier, aber hier und da auch Mitleid, schlägt den drei Delinquenten aus der Menge entgegen. Die eisenbeschlagenen Sandalen der römischen Legionäre dröhnen auf dem Straßenpflaster. Immer wieder drängen sie die Neugierigen mit ihren Speeren zur Seite. Die Verurteilten schleppen die schweren Kreuzesbalken in Richtung Stadttor. Schon brennt die Sonne vom Himmel und der mittlere der drei, der Mann mit der Dornenkrone, ist schon mehrmals unter seinem Kreuz zusammengebrochen. Wieder wuchtet er das Holz einige Meter weiter. Doch sein Körper ist schon zu sehr durch den Blutverlust bei der vorhergehenden Geißelung geschwächt, als dass er den Exekutionsplatz noch aus eigener Kraft erreichen könnte. Nicht mit dem Kreuz. Jesus stürzt abermals, sieht noch mit verschleiertem Blick, wie ihm der Boden entgegenkommt. Der Holzbalken des Kreuzes schlägt hart auf seinen zerschlagenen Rücken und raubt ihm die Besinnung. Diesmal bleibt er liegen. Es geht nicht mehr. Er hört wie von Ferne die Stimmen der Wachleute, spürt dann, wie die Last des Kreuzes von ihm genommen wird. Ein Unbeteiligter trägt ihm das Kreuz weiter, gezwungen von den Römern. Simon von Kyrene. War das Mitleid in den Augen dieses Mannes? Verstand er, wem er das Kreuz trug? Jesus zwingt sich auf die Füße, folgt Simon bis auf den Hügel Golgatha. Dann der furchtbare Schmerz, als ihm die Nägel durch die Gelenke getrieben wurden, als die römischen Soldaten das Kreuz aufrichten. Jesus sieht jetzt die Menschenmenge, die spottenden Pharisäer, die gar nicht begriffen haben, was hier geschieht. Er soll doch vom Kreuz herabsteigen, höhnen sie. Wenn sie wüssten, dass es Jesu Liebe ist, die ihn am Kreuz hält und nicht die Nägel. Die Liebe für Menschen wie sie, Menschen wie uns. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Gespräch mit den beiden anderen Verurteilten. Jesus sieht den Glauben des Schächers am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sein Sterben dauert Stunden. Er denkt an andere, an Maria, seine Mutter, und seinen Jünger Johannes. Er trägt den beiden auf, in Zukunft füreinander Mutter und Sohn zu sein. Jesu Gottverlassenheit ist in Worten nicht darzustellen. Eine Sonnenfinsternis hüllt den Hügel Golgatha in Dunkelheit. Jesus stirbt, und in diesem Augenblick reißt der Vorhang des Allerheiligsten im Tempel mitten in zwei. Dieses Sterben war anders als jede Hinrichtung, die das römische Wachkommando jemals gesehen hatte. Hier hatte Gott seinen Sohn zum Opfer gebracht für die Sünden der Welt. Der Vorhang war zerrissen, der Weg zum Herzen Gottes war frei. Dieses Sterben war die Versöhnung mit Gott für jeden, der an Jesus glauben würde. Der Hauptmann erfasste viel von diesem Moment. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Gottes Liebe, Jesu Liebe hat auf Golgatha unser Leiden und unseren Tod durchlitten. Und hier nahm diese Liebe all unsere Schuld auf sich. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden in Leiden und Tod. Viele von uns, vielleicht die meisten, kennen das Leiden nur aus Erzählungen von anderen oder aus den Medien. Da sind Erzählungen der Großeltern über die Flucht aus dem Osten am Ende des letzten Krieges. Erzählungen der Eltern über den Hunger in der Nachkriegszeit, über den Tod eines älteren Verwandten, der lange krank gewesen ist. Aber Leiden und Tod sind nicht wirklich ein Teil unseres Lebens. In der meisten Zeit können wir sie recht erfolgreich verdrängen. Gegen Schmerzen hilft meist eine Tablette. Operationen machen uns Sorgen, aber wir wissen doch, dass wir zumindest nichts davon spüren werden. Und die größte Angst in Bezug auf Schmerzen, die viele Menschen für den Großteil ihres Lebens kennen, ist die Angst vom Zahnarzt. Die kenne ich auch gut. Ich habe einmal in der Stadtbücherei in Oberhausen ein ganzes Buch über die Furcht vor dem Zahnarzt gesehen. Aber einen sterbenden oder extrem leidenden Menschen, da kann ich mich nur an eine Situation bei meiner Großmutter erinnern. In unserer Gesellschaft vollzieht sich das Leiden meist unbemerkt, versteckt hinter Krankenhausmauern. Und auch hier gilt es, Gott sei Dank, es gibt Medikamente, aber abgeschafft ist das Leiden nicht. Und weil wir so selten offen damit konfrontiert sind, trifft es uns unvorbereitet und darum besonders hart. Es schien immer doch der andere zu sein, der leidet. Aber dann trifft es doch die Menschen, die wir lieben, oder uns selbst. Und oft stehen wir hilflos und sprachlos davor. Und ebenso verhält es sich mit dem Sterben. Meine Urgroßeltern sind noch zu Hause gestorben, als Teil einer Großfamilie. Das Sterben war mehr als heute ein Teil des Lebens. Deshalb verlor es nicht all seinen Schrecken, aber niemand lebte in der Illusion, dass sein Leben in immerwährender Schmerzfreiheit weitergehen würde. Und man war im Sterben nicht allein. Mehr noch, viel mehr als heute, waren die Menschen erfüllt von der Hoffnung auf die Ewigkeit. Man ging nicht ins Nichts, man ging nach Hause. Ein Glaube bewährt sich darin, ob man darauf auch sterben kann. Ohne Gott leben kann jeder. Leiden und Tod sind nicht abgeschafft, so gern wir sie auch verdrängen würden. Aber Leiden und Tod sind doch nicht der ultimative Schrecken. Niemand von uns kann ihnen auf Dauer ausweichen. Aber niemand von uns muss der Hoffnungslosigkeit das letzte Wort lassen. Wir glauben an einen Gott, der Leiden, Sterben und Tod selbst durchlitten hat. Wir sind auch im Sterben nicht allein. Gottes Hand lässt uns nicht los, wenn wir Schmerzen leiden. Und sie lässt uns auch nicht los, wenn wir einmal durch das dunkle Tor treten. Ich weiß oft nicht, warum Gott ein bestimmtes Leid zulässt. Aber er hat es zugelassen, als sein eigener Sohn für unsere Schuld gelitten hat und getötet wurde. Und darum dürfen wir glauben, dass Gott uns niemals allein lässt. Es gibt kein einsames Krankenbett, keine Intensivstation, keine Gosse, kein Gefängnis, kein Altenheim, ja überhaupt keinen Ort, an dem Gottes Liebe uns nicht mehr umfangen und halten würde. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Drittes Bild, Ausblick der Ostermorgen. Der Morgen des dritten Tages. Wieder ein Garten, aber anders als der Garten Gethsemane. Vereinzeltes Grün wird von den Braun und Gelb von Steinen und Geröll unterbrochen. Man sieht hier und dort Felsengräber, Öffnungen, die Menschen hier ins Felsmassiv geschlagen haben, verschlossen mit großen Steinplatten. Es fehlen die Zeichen, die einen heutigen Friedhof ausmachen. Keine Kreuze oder Gedenktafeln säumen den Weg. Keine Engelsfiguren und keine Kapellen. Und doch ein Friedhof, einsam, sonnenverbrannt und still in den frühen Morgenstunden. Still zu jeder Stunde. Dann hört man leise Schritte, das Rascheln grober Gewänder, verhaltenes Flüstern. Die drei Frauen aus Jesu Jüngerschaft haben sich früh aufgemacht, ihren Herrn einen letzten Dienst zu erweisen. Wegen des Sabbats hatten sie nicht früher kommen können. Marias Hand, halb verdeckt von dem langen schwarzen Tuch ihres Kleides, hält krampfhaft das Gefäß mit dem Salböl, vielleicht um ein Zittern zu verbergen. Sie wollen Jesu Leichnam noch einmal salben und ihren Meister dann der ewigen Ruhe übergeben. Man hatte ihnen gesagt, sie sollten zum Grab des Josef von Arimathäa gehen. Ein reicher Ratsherr, der an Jesus glaubte. Er hatte den Rabbi an seinem eigenen Grab, in seinem eigenen Grab beigesetzt. Die Herzen der Frauen sind voller Trauer, ihre Augen voller Tränen, als sie das Grab erreichen. Plötzliches Erstaunen. Was ist hier geschehen? Einige römische Soldaten liegen am Boden niedergestreckt, ihre Waffen und Teile ihrer Rüstungen sind auf der Erde zerstreut. Die Männer sind bewusstlos, vor allem aber der schwere Stein ist von der Öffnung des Grabes weggerollt. Das Grab ist leer. Und dann sehen die Frauen zwei Engel, die sie fragen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist auferstanden und er will seine Jünger in Galiläa treffen. Noch auf dem Weg zurück begegnet Jesus selbst den Frauen. Sie richten die Botschaft den Jüngern aus und Petrus stürzt los, überzeugt sich selbst von dem leeren Grab. Und dann die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Jesus begegnet seinen Jüngern mehrmals, selbst dem Zweifler Thomas, der es erst gar nicht glauben konnte. Jesus ist gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber der Tod konnte ihn nicht halten, und als er starb, erlitten Tod und Teufel ihre größte Niederlage. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die Sühne ist vollbracht. Der Vater ist versöhnt. Und er hat seinen Sohn wieder von den Toten auferweckt. Das Licht, das in Jesu Liebe im Garten Gethsemane entzündet wurde, ist zum überwältigen Strahlen des Ostermorgens geworden. Die Dunkelheit ist bezwungen, der Tod ist besiegt. Die Liebe hat das letzte Wort. Jesu Liebe, Gottes Liebe, besiegt auch den Tod in alle Ewigkeit. Zur Zeit Luthers gab es ein bekanntes Sprichwort: Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Luther hat dieses Sprichwort umgedreht. Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Und dieses Sprichwort gilt seit dem Ostermorgen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Søren Kierkegaard, der große christliche Schriftsteller aus Dänemark, schreibt: Es muss doch alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Und schließlich noch drittens: Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden in alle Ewigkeit. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Im Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi liegt für uns ein doppeltes Versprechen. Weil Jesus aus Liebe zu uns an diesem Kreuz gestorben ist, ist für jeden, der an Jesus glaubt, die Trennung von Gott aufgehoben. Unsere Sünde muss uns nicht mehr vom Vater im Himmel trennen, denn er rechnet uns die Gerechtigkeit an, die Jesus mit seinem unschuldigen Opfertod erworben hat. Ich bin kein Mensch, wie er von Gott her sein sollte. Ich mache Fehler und spüre die Rebellion gegen Gott, den Widerwillen gegen sein Gebot, gegen seinen Anspruch auf mein Leben bis in meine Todesstunde. Kurz, ich bin ein Sünder. Aber durch den Glauben an Christus darf ich in Gottes Augen zugleich gerecht sein. Nichts anderes schließt die Tür zum Himmel auf, nur der Glaube an Jesus. Er ist der Richter, der selbst unsere Strafe trug. Und das andere: Weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass auch wir einmal auferstehen werden. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Es gibt Hoffnung über den Tod hinaus, keine vage Hoffnung, sondern ein festes Versprechen. Der Tod ist nicht das Letzte. Es geht weiter. Für uns Menschen ist dieser Gedanke so schwer zu fassen. Wenn das Leben endgültig gewichen ist, wie kann es zurückkehren? Das widerspricht jeder Erfahrung. Jede sterbliche Hülle ist nur tote Materie. Wir sagen von einem Menschen: Er ist gegangen. Aber nicht für immer. Paulus schreibt: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Christen dürfen wissen, dass unser Leben mit dem Tod nicht endet. Wir werden uns wiedersehen. Jesu Liebe besiegt auch den Tod. Und wenn wir ihm glauben uns an ihm festhalten, dann werden wir mit ihm leben, auch wenn der letzte Same, nein, die letzte Sonne im Universum erloschen, der letzte Berg zu Staub zerfallen ist. Ich schließe mit einem Gedicht. Es heißt Osterglocken. Auf Bethlehems Feldern in sternklarer Nacht, zu Beginn unserer unwirklich-wirklichen Zeit, klang der Glockenton leise, verhalten und sacht, und die Zeit ward berührt von der Ewigkeit. Weggewälzt ist der Stein wie zerbrochene Bande, fliehen fahlgraue Schleier das strahlende Licht. Glockenschall brandet auf, bald erfüllt er die Lande, kündet von einer Liebe, die Leben verspricht. In Gedanken von Glas spiegelt sich nun die Welt, zersplittert, zertrümmert, zerschellt und zerschlagen. Doch die Glocke klingt fort, bis der Vorhang einst fällt. Wer sie hört, wer ihn kennt, der braucht nie zu verzagen. Und der König wird kommen am Ende der Nacht. Die Posaune verkündet das Ziel dieser Zeit. Und die Glocke klingt hell, wenn der Morgen erwacht. Nicht als Traum, nein, als wirklichste Wirklichkeit. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Amen.